Herzlich willkommen zu Zwei Unternehmer, 100 Fragen mit Matthias und Simon. Ein Podcast, der dir einen Blick in den Alltag und hinter die Kulissen des Unternehmerseins bietet. Wir teilen unsere Erfahrungen und Anekdoten mit euch, geben Tipps und beantworten eure Fragen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von unserem Podcast, der diesmal eine Unternehmerin, ein Unternehmer und 100 Fragen heißt. Denn ich habe Linda Kur zu Besuch von Fulfillment Tools, die Mitgründerin, und freue mich total, dass wir endlich mal hier in einer neuen Konstellation zusammensitzen. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, Matthias. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Genau. Für alle, die es erstmal jetzt hören, weil ich glaube, du hast sehr viele Follower und sehr viel Reichweite, die dann bestimmt das erste Mal diesen Podcast hören. Die Idee ist, wir haben hier eine Glaskugel mit 100 Fragen. Und aus diesen 100 Fragen werden wir gemeinsam gleich ein paar ziehen und die werden wir gemeinsam beantworten. All diese Fragen drehen sich rund um das Unternehmertum oder Unternehmersein und wollen dann so ein bisschen ins Plaudern kommen und unsere Erfahrungen austauschen. So. Bevor wir aber starten, vielleicht eine kurze Frage vorweg für die, die dich nicht kennen. Einmal kurz vielleicht, dass du ein paar Sätze zu dir sagst, wer du bist, was du machst und wie du Unternehmerin wurdest.
Okay, das ist eine längere Geschichte. Genau, wie du schon sagtest, Linda, Gründerin und Geschäftsführerin von Fulfillment Tools. Fulfillment Tools ist ein Order-Management-System, basierend auf einer modernen Mach-Architektur. Und wir unterstützen Händler dabei, ihre Bestände transparent zu machen und die Bestellungen intelligent durch ein Netzwerk zu schicken.
Okay. Wo hat man so Berührungspunkte, ich glaube so als Normalsterblicher, ich glaube, wenn man beim Rewe Click and Collect bestellt, sowas?
Ist genau, das zum Beispiel, aber eigentlich auch in vielen Online-Shops, wenn es darum geht, wenn mich die Verfügbarkeit von einem Artikel interessiert beispielsweise, oder auch, dass eine Bestellung dann vollständig gepickt wird bei einem Händler, rechtzeitig ankommt. Ja. Vielleicht entscheide ich mich manchmal auch für Same-Day-Delivery oder Next-Day. Und das sind alles Themen, wo ein Order-Management-System mit reinspielt.
Okay, vielleicht die Zeit vor Fulfillment Tools, was hast du vorher gemacht?
Ja, also ich habe gestartet im Venture Capital tatsächlich. Also habe klassisch BWL studiert. Mhm. Irgendwann für mich gemerkt, Corporate-Welt, Bankberatung ist nicht meins. Die Startups haben es mir angetan. Und dann habe ich erst im Venture Capital gestartet, meine erste Firma gegründet, mit Ach und Krach vor die Wand gefahren. habe dann bei der Rewe Digital gearbeitet, mich auch wieder im Bereich Corporate Venture Capital um die Investments gekümmert und jetzt seit Mitte 2019 Fulfillment Tools.
Cool. Dann lass uns starten. Du darfst gerne die erste Frage aus diesem kleinen Topf ziehen. Und dann genau, beantworten wir sie gemeinsam oder nacheinander.
Ja. In welchem Moment als Unternehmer hast du dir gedacht, okay, das war's, ich schmeiß hin?
Okay, da soll ich anfangen?
Ja.
wir haben ja ein paar. Ne? Also bei uns ist es ja schon so, ich habe jetzt fast 25 Jahre Unternehmertum auf dem Buckel und da gab es sicherlich einige Momente, wo ich auch dachte, pff, das war's. Ein großes Beispiel war, dass wir haben eine Ausschreibung mal gewonnen gehabt für einen Kunden. Einen großen Kunden der öffentlichen Verwaltung, haben ein sehr großes Projekt gemacht und dann quasi war ja so die Frist für die Abnahme und statt der Abnahmeerklärung kam die Klageschrift wir treten vom Vertrag zurück. Und das endete dann letztendlich auch wirklich vor Gericht und wir haben, sage ich mal, eins der größten, ich glaube, man kann es sagen, weil das dann ja auch eine öffentliche Rechtsprechung war. Es war der Deutsche Bundestag. Also es war dann das Verfahren der Deutsche Bundestag im Namen des deutschen Volkes gegen die Kernpunkt GmbH. Und da haben wir uns dann halt vor Gericht gesehen und haben quasi diesen Werkvertrag dann, den Rücktritt dieses Werkvertrags verhandelt und am Ende des Tages auch verloren. Und sind quasi dann verpflichtet worden, das Projekt zurückzuzahlen, was damals, ich würde mal sagen, so ein Viertel unseres Jahresumsatzes war. Und das war so der Punkt, wo wir sagten, okay, jetzt wird's, das tut weh. So, und das war wirklich dann ja so ein Moment, wo ich dachte, boah, shit. So, Jetzt müssen wir gucken, wie wir da wieder rauskommen. Mhm. Klar, das sind aber natürlich Risiken, die man eingeht. Da haben wir auch viel daraus gelernt über die Jahre. Wie geht man mit solchen Projekten um? Wie geht man mit solchen Kunden um? Wie geht man auch als Unternehmer damit um? Sich besser abzusichern, bessere Vertragskonstrukte zu finden, weniger Ausschreibungen zu machen, solche Sachen. Aber das war schon so, als dann irgendwie das Urteil dann kam und es hieß, okay, bitte, und die Kosten des Verfahrens trägt dann auch noch, ne, nicht der Kläger, sondern oder ich glaube, wir mussten die Hälfte zahlen davon, egal. Aber es war schon ein blöder Moment. Und das war so ein, sag mal, einer, es gibt vielleicht noch zwei oder andere, wo ich dann auch so dachte, pff, okay, jetzt müssen wir die Kurve kriegen. Ja, so. Das war so selbsttherapeutisch meine Traumabewältigung. Ja. Gibt es ein Beispiel bei dir?
Also es gibt ja auch ein konkretes Beispiel, wo ich hingeschmissen habe, muss ich sagen, wo man dann einfach auch einsehen muss, dass so ein Weg vorbei ist. Mhm. Und das war eher meine Firma davor, die, was auch einfach eine ganz wilde Achterbahn war. Also wir haben angefangen zu bootstrappen, wirklich alles aus dem eigenen Ersparten, uns überall Geld zusammengeliehen, alles investiert, wirklich gesagt, okay, wir machen jetzt noch bis zum 31.12. weiter. Ja. Und danach ist wirklich, muss man irgendwann einen Cut machen. Ja. Wir hatten 300 Euro auf unserem Geschäftskonto, es war eng, und saßen dann am 30.12. beim Notar, da mit einem Investor einen Vertrag unterschrieben, der in Tranchen eingeteilt war. Und nach der ersten Tranche sagte der Investor dann, wir investieren nicht weiter. Ja. Und das war einfach an dem Punkt, wo man schon durch 2,5 Jahre wirklich verrücktes Unternehmertum gegangen ist, was wirklich eine harte Zeit war. Und in dem Moment, wo der Investor gesagt hat, wir investieren nicht weiter, mussten wir alle Leute entlassen.
Ja.
Mussten 30 Leute an einem Tag entlassen, alle in einen Raum gerufen. Schlimmster Moment in meiner beruflichen Laufbahn, weil man dann natürlich schnell in so Themen Insolvenzverschleppung und gerade wenn es ein Venture-Case ist, wo man nicht profitabel agiert, dann mussten wir relativ schnell handeln.
Ja.
Und da muss ich sagen, konnte ich einfach auch nicht die Kraft aufbringen, weiterzumachen. Man hätte sagen können, okay, wir haben jetzt alle rausgeschmissen, jetzt suche ich mir einen neuen Investor, mach weiter, fang wieder ganz von vorne an. Das habe ich nicht hingekriegt, deswegen haben wir es dann beendet in, ich sag mal, geordneten Bahnen, nicht Insolvenz anmelden müssen oder sowas. Und das war schon niederschmetternd, aber.
Ja. Ich glaube, das zählt leider oder gehört leider ja dazu. Ich habe ja auch noch zwischendurch mal ein Venture aufgebaut. Da haben wir dann auch so ein bisschen die ersten Kontakte auch gehabt im Rewe-Kontext. Und da war es bei mir auch so, dass es irgendwann so den Moment gab, wo ich so die KPIs mir angeguckt habe und gesagt habe, so, okay, so langsam ich mehr realisiere, dass die Zahlen nicht aufgehen. So, das ist irgendwie die Zahlen, die wir geplant haben, dass es so nicht funktioniert. So, und das ist, glaube ich, bei mir war es dann so, ich habe sehr lange irgendwie die Überzeugung noch gehabt, ich kann da noch Einfluss drauf nehmen, ich kann mit vielleicht einer anderen Marketingaktion und einem anderen Feature oder einer Optimierung hier oder einer Verbesserung da noch was dran ändern, aber irgendwann ist da der Punkt dann auf, wo du sagst, okay, nee. So, und das war so bei mir dann irgendwann abends auf irgendwie ein Dashboard rumgeklickt und irgendwie mir die neuesten Zahlen angeguckt und gesagt, okay, nee, so da. Ich glaube nicht mehr dran. Ne? Also das ist dann auch ein Prozess, der dann irgendwie dauert und wo ich dann auch sage, so, das ist nicht, passiert jetzt nicht in einem Moment, aber dann entsteht so ein Gefühl, ich sage, okay, die Überzeugung sinkt und dann wird es natürlich schwierig, auch nochmal zu sagen, okay, ich stelle mich vorne hin und sag, so, ich fahre mit der Fahne vorweg, so, wir schaffen das. Ja. Und da muss man halt, glaube ich, dann auch reagieren und sagen, okay, jetzt müssen wir halt einen anderen Weg gehen. Jetzt müssen wir irgendwie so überlegen, wie wir damit umgehen.
Ja. Ja.
Gut, nächste Frage. Jetzt bin ich dran.
Ja.
So. So, wie findet man deiner Meinung nach den besten Investor für ein Unternehmen? Ich glaube, da hast du... Da hast du mehr Erfahrung als ich wahrscheinlich. Aber
aus verschiedenen Seiten auch. Also erstmal ist das natürlich auch eine richtige Frage und eine wichtige Frage, die sich jeder Unternehmer stellen sollte, weil so ein Investor zu Erfolg oder eben der Niederlage sehr, sehr viel beitragen kann. Und ein guter Investor kann ein Unternehmen richtig pushen, kann auch einen Gründer richtig gut supporten, aber auch eben nicht supporten. Und das muss einfach zusammenpassen. Ich glaube, man muss sich erstmal irgendwie im Klaren drüber werden, was für einen Weg möchte ich mit meiner Firma eigentlich gehen. Möchte ich irgendwie in Richtung Profitabilität? Das heißt, ich brauche eine Anschubfinanzierung für die ersten 2 Jahre und dann habe ich ein profitables Geschäftsmodell aufgestellt. Oder gehe ich diesen Venture-Weg? Und danach entscheidet sich auch, welche Investoren kommen für mich überhaupt in Frage. Weil man es oft auch gesehen hat, dass Geschäftsmodelle, die kein Venture-Case sind, Venture-Capital-Investoren an Bord holen und sich dann wundern, dass die nach 7 Jahren einen Exit von ein paar hundert Millionen haben wollen. Das ist einfach das Geschäftsmodell. Und darüber muss ich mir im Klaren sein als Gründer. Und man muss wissen, dass gerade ein Venture-Case sehr, sehr hohes Wachstum erfordert. Das ist das Ziel Nummer 1. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das ist natürlich, wenn ich eine profitable Firma aufbaue, ganz anders aussieht. Und dann würde ich auch immer empfehlen, sich Referenzen einzuholen von Gründern, die mit diesen Investoren schon zusammengearbeitet haben. Also wie man es auch im Recruiting macht. Und auch mit Gründern, wo es vielleicht nicht funktioniert hat, wo man vielleicht mal was gelesen hat, die Investoren sind rausgegangen, wo man sagt, Moment, womit hatte das denn was zu tun? War es wirklich nur das Geschäftsmodell oder was war genau der Grund? Wie arbeitet der Investor? Wie operativ ist ein Investor drin? Da gibt's ja auch wirklich ganz viele Abstufungen von den einen, die wirklich nur das Geld geben und einen in Ruhe lassen sozusagen. Oder es gibt Investoren, die ganze operative Teams haben, was natürlich auch ein Vorteil sein kann, wenn man dann auf einmal eine Expertise in einem gewissen Bereich hat, die man im Unternehmen vielleicht nicht hatte und darauf bei einem Investor zurückgreifen kann. Also deswegen da ganz wichtig, operatives Involvement abklären. Was möchte ich als Gründer? Was kann der Investor mir bieten? Wo kann der Investor wirklich Mehrwert bieten, auch über das Geld hinaus? Und ist es mir das wert?
Also ich habe die Erfahrung, bei mir war so, ich habe irgendwie auch gebootstrapped, unser erstes Unternehmen, quasi nach der Schule aufgebaut, 15 Jahre organisches Wachstum und dann haben wir ja ein Business Case auch gemacht oder ein Venture Case gemacht, wobei es eigentlich kein Venture Case in dem Sinne war, aber wir haben ein neues Unternehmen gegründet und sind dann auf Investorensuche gegangen. Das war für mich so das auch Neuland, habe ich noch nie so gemacht. Und für mich war es zum einen erstmal eine sehr frustrierende Erfahrung, weil ich hatte dieses Wissen nicht. So, ich bin dann halt irgendwie durch Listen von VCs und habe gesagt, komm, dann haben die irgendwie schöne Formulare oder irgendwo eine E-Mail-Adresse, schreibst du dahin. Und dann kommt irgendwie 2 Wochen später irgendein Trainee, der absagt. So, das war vermutlich damals so 60-70%. Ein paar haben dann gesagt, ja, lass uns mal irgendwie einen Call machen und mal reingehen. Und du ja eigentlich an einem Punkt bist, wo du sagst, oh, ich habe eine Idee, ich bin super überzeugt davon. Und dann eigentlich erstmal super viel negative Resonanz bekommst. Also so habe ich es empfunden. Mhm. Natürlich auch, du musst daraus auch Kritik rauslesen oder auch das Feedback irgendwie dann verarbeiten. Aber es ist erstmal eine ziemlich harte Strecke, die du gehen musst, um überhaupt einen Investor zu finden. Und dann, glaube ich, dann, wenn du dann noch dir die richtigen Fragen dann stellst, also oder du musst dann, glaube ich, trotzdem dir die Fragen stellen, die sagen, oh, ich habe jetzt endlich einen gefunden, der sagt, ich investiere, sondern dann musst du eigentlich diesen Match, diesen Check machen, passt der überhaupt in das, was ich möchte? Ist der nicht nur bereit, die 500.000 Euro auf den Tisch zu legen für x Prozent, sondern ist der auch der passende Investor für das, was ich vorhabe, ne, und für das Geschäftsmodell, was ich mache? Da stimme ich dir vollkommen überein, dass du am Ende dann auch lieber es sein lässt, als mit einem falschen Investor zu versuchen, irgendwas, dein Businessmodell dann zu drehen, zu sagen, ja, okay, jetzt machen wir hier eine Hypergrowth und wir machen den tollen Hockeystick und so. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Also das war so meine Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Und dann war es halt so, wir haben Investoren gefunden, wir haben dann aber eher strategische Investoren gefunden, die auf der einen Seite toll sind, weil sie halt auch sehr viel Fachwissen, Marktwissen mitbringen, auf der anderen Seite aber auch ihre eigene Agenda mitbringen. Und das war so eine Erfahrung, die ich dann gesammelt habe, soweit wir dann den zweiten strategischen Investor drin hatten, der so ein bisschen auch im Gegensatz zu dem ersten strategischen Investor eine Agenda hatte, dann bist du plötzlich in so einem Spannungsfeld, wo du sagst, der eine sagt, lauf mal in die Richtung, der andere sagt, aber lauf mal in die Richtung. Und du selber sagst, nee, eigentlich will ich eine ganz andere Richtung. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, da sollte man drauf achten, wenn du jemanden drin hast.
Und ich glaube, gerade strategische Investoren, das ist wirklich die Königsdisziplin. Also wir haben ja auch bei Fulfillment Tools das große Glück, von Tag 1 von der Rewe Group supported zu sein und haben wirklich am Anfang sehr, sehr klar definiert, was wollen wir hiermit erreichen und dass unsere Interessen wirklich aligned sind. Und das ist, finde ich, bei strategischen Investoren immer schwierig, weil oft dieser strategische Aspekt von dem Investor in den Mittelpunkt gesetzt wird und der Unternehmer will aber Wachstum als und ein wertvolles, großes Unternehmen. Und das muss aligned sein. Und für uns war es jetzt leicht, weil wir natürlich eine ähnliche Reise wie Rewe mit Commerce Tools gegangen ist, mit der Rewe Group gehen, wo man schon mal sehr erfolgreich gesehen hat, wie das funktionieren kann. Und deswegen haben wir sehr klar festgelegt, wo wollen wir hin? Wir haben das gleiche Ziel. Es ist auch ein strategischer Investor mit dieser wertvollen Expertise, aber ohne Beschränkungen aufzuerlegen. Und sobald ein strategischer Investor sagt, ihr dürft nicht mit unseren Wettbewerbern arbeiten, halte ich es für sehr, sehr schwierig, weil dann ist nicht mehr das Wachstum und die Wertsteigerung des Unternehmens im Mittelpunkt, sondern eine andere Agenda. Mhm. Wie du sagtest.
Ich kann mich noch an Notartermin erinnern, wo wir Listen von Wettbewerbern definiert haben, mit denen wir eigentlich arbeiten durften.
Ja.
Ja, klar. Aber dann ist natürlich auch aus Sicht des Investors oder in dem Fall des Strategen natürlich auch ganz klar, dass er sagt, ey, ich gebe jetzt nicht mein Geld, damit ihr dann zu meinem Wettbewerb läuft und irgendwie da das Produkt dann an den Markt bringt. Was würdest du sonst auch sagen, was ist sonst, wie oder würdest du formuliere die Frage mal anders, würdest du lieber ein Geschäftsmodell sein lassen, wenn du den falschen Investor hast, oder würdest du dein Geschäftsmodell auch dann nochmal drehen in eine Richtung, dass es zum Investor passt?
Ich würde das Geschäftsmodell nicht drehen. Ich würde, also es ist die Frage, wie kommt es überhaupt so weit, den falschen Investor zu haben? Wann merke ich das? Aber ich habe, und ich glaube, wir hatten in meiner alten Firma, wir hatten vielleicht einfach den falschen Investor mit Rocket Internet, hatten eine Firma, die schon 1,5 Jahre gab, wo wir, meine Mitgründerin und ich, eine klare Vorstellung hatten, wie diese Firma laufen soll, und hatten dann einfach einen Investor an Bord, der halt eben operativ sehr, sehr stark involviert war, wo wir gesagt haben, das passt nicht zu uns, nicht zu dem Geschäftsmodell, und ja, unsere Zahlen waren auch schlecht. Keine Frage, aber wenn man da nicht bei dem Involvement nicht aligned ist, passt es nicht. Und wir haben uns nicht verstellt, wir haben nichts verändert, was wahrscheinlich am Ende auch dazu geführt hat, dass der Investor gesagt hat, ich möchte nicht weitermachen. Und das war sehr, sehr schmerzhaft, aber am Ende des Tages sind wir uns schon treu geblieben, und das ist mir als Unternehmerin schon auch sehr wichtig. Und das war, glaube ich, so ein Beispiel, wo man das sagen kann. Und deswegen war es mir jetzt bei Fulfillment Tools auch so wichtig, sehr früh sich auf die gleiche Richtung zu alignen, dass das einfach nicht passiert. Und was sind die einzelnen Meilensteine? Was sind die Steps? Wann muss noch jemand dazukommen? Dass das einfach nicht passieren kann, weil das ist eine Situation, wo man sich einfach absolut blockiert.
Ja. Würdest du denn jetzt euren Investor als Investor bezeichnen oder einfach als Mitgründer? Ist das?
Das ist eine gute Frage. Also, Es ist schon eine Investorenbeziehung, weil Rewe nicht operativ drin ist. Sie bestimmen nicht die Roadmap. Die sagen nicht, ihr müsst die Features bauen und das machen, sondern es ist, wir haben Board-Meetings, ganz ähnlich zu einer ganz normalen VC-Struktur, und deswegen eher als Investor, der von Tag 1 aber dabei war und wo vor allem sehr, sehr starkes Vertrauensverhältnis herrscht, weil wir uns sehr lange kennen und weil wir halt diese ganze Gründungsgeschichte gemeinsam gestaltet haben. Aber trotzdem eher als Investor.
Okay, cool.
Cool, dann bin ich wieder dran.
Du bist dran, ja.
Welche Werte sind dir als Unternehmer wichtig und wie spiegeln sie sich in deinem Alltag wieder?
Jetzt kriege ich wieder die tiefen Fragen, ja. Also, ich glaube, muss mal kurz drüber
und jetzt
nachdenken.
Nicht die Standards, nein, Vertrauen, Standard, Respekt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist schon so, dass, und da habe ich natürlich dann 25 Jahre Erfahrung, dass die Werte sich verändert haben. Es gibt immer das Schöne, was ich immer ganz gerne erzähle, ist, so der Altersdurchschnitt meiner Firma ist immer quasi mit meinem so gestiegen bis zu einem gewissen Punkt, und jetzt steigt mein Alter mehr als der Altersdurchschnitt. Und In den ersten 10 Jahren, ich habe irgendwie mit 18, 19 haben wir die Firma gegründet, dann kamen die ersten Mitarbeiter dazu, und dann hast du natürlich ein ganz anderes Wertesystem, wenn du mit irgendwie gleichaltrigen, teilweise Freunden oder befreundeten Menschen zusammenarbeitest und dann abends auch ein Bierchen trinken gehst. Und da hast du natürlich ganz andere, auch eine ganz andere Vertrauensbasis Und ich glaube, das ist schon dann eher so ein Haufen Freunde, die zusammen Unternehmer sind oder was zusammenarbeiten. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du dann, sage ich mal, auch als Unternehmer gefordert wurde, ob das jetzt ist, du musst mal jemand rausschmeißen oder ob das jetzt ist, du gehst wirklich in hartes Feedback und musst Kritik äußern oder du hast plötzlich Hierarchien und musst dich mit jemand auseinandersetzen. Und ich glaube, da war mir immer wichtig, das fair zu machen und nachvollziehbar, aber trotzdem auch trotzdem irgendwo mit einem Ziel. Also hatte dann irgendwann zum Beispiel eine Auszubildende und das hat nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich gesagt, so, wir setzen uns jetzt hin, wir machen jetzt wirklich jede Woche so eine Art Bewertungssystem und ich sage dir, da und da und da sind das sind die 8 Punkte, die mir wichtig sind und ich gebe dir jede Woche Feedback, so damit du weiterkommst. Das war aber halt, ich hatte ein ganz klares Ziel, dass sie da was lernt, dass sie da irgendwie einen Schritt macht. Und daher glaube ich schon, also sich auf Augenhöhe zu begegnen, war ein sehr wichtiger Wert von Beginn an, der allerdings mit einem größeren Unternehmen irgendwann immer schwieriger wird. So, dann hatte ich zwischendurch nochmal ein Startup, wo wir dann so ein kleines 12-köpfiges Team war, die jetzt 6, 7 Jahre später sich immer noch abends mal auf eine Runde Nudeln und Bier und Wein treffen. Und wo du natürlich dann dir plötzlich wieder auf diesem Augenhöhe-Level begegnest. Und jetzt aber ist es schon so, dass du merkst, da ist jemand, der ist, was ich, Mitte 20, der hat seinen ersten Job und ich werde jetzt 44. Da hast du natürlich da funktioniert das mit dieser Augenhöhe nicht mehr so. Und trotzdem aber da zu vermitteln, lass uns fair miteinander umgehen, lass uns irgendwie irgendwo auf Augenhöhe begegnen. Das ist schon so ein wesentlicher Wert, den ich versuche zu verfolgen. Natürlich gibt es jetzt noch irgendwie 17 andere, aber das wäre so, was ich als zentralen Wert rauspicken würde. Weil es am Ende Mitarbeiten, Zusammenarbeiten ist ja immer noch, hat immer viel mit das sind Menschen. So. Und man muss versuchen, also ich versuche schon immer mein Gegenüber zu verstehen, warum er das jetzt tut. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber zumindest gebe ich mir Mühe, erstmal zu verstehen, warum hat er das und das gemacht, warum hat er so und so reagiert. So, und genau, das führt, glaube ich, dann dazu, als wichtigsten Wert, so dieses auf sich auf Augenhöhe zu begegnen.
Wie lebt ihr das denn bei Kernpunkt? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, dass damit messen wir das oder damit machen wir es zu einem aktiven Teil unseres Arbeitsalltags oder guckt man sich das einmal im Jahr an? Oder weil ich finde, man redet viel über Werte. Ich tue mich wahnsinnig schwer, irgendwie Werte runterzuschreiben, an die Wand zu heften, weil man gefühlt sonst nichts damit macht. Wie kriegt man so richtig ans Leben?
Also so eine Standardformel haben wir dafür nicht. Was wir gemacht haben, sind also ein paar Dinge, die wir gemacht haben, ist, wir haben zum einen, ganz simpel, wir haben irgendwie uns als Geschäftsführungsteam gesagt, wir sind nicht die Geschäftsführung, wir heißen Mojo. Steht für Matthias, Olli, Jan and others. Und das einfach sagen, wir nehmen mal erstmal dieses Wort Geschäftsführung weg. So, wir sind eine agile Organisation, wir versuchen uns auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn du dann sagst, das ist die Geschäftsführung und da sind die Mitarbeiter, dann hast du direkt eine Distanz. Das war ein Instrument. Dann haben wir uns hingesetzt und haben alle gesagt, wir definieren mal unser Selbstbild, was ist unser eigenes Verständnis, wer sind wir? So, was ist unsere Aufgabe in der Organisation? Was ist, was treibt uns an? Was machen wir, damit jemand, der neu in die Organisation kommt oder auch jemand, der vielleicht länger da ist, einfach, dass man nachlesen kann und auch sich darauf beziehen kann, sagen kann, guck mal, du hast doch damals für dich definiert, das und das ist deine Aufgabe. Warum guckst du jetzt meinen Code an und sagst mir, was ich da zu tun habe? So, ne? Und das ist, glaube ich, das hilft dann, eine Transparenz zu schaffen. Wir werden jetzt auch nochmal Feedback-Gespräche, Feedback-Kanäle aufsetzen, um auch so einen Retro-Prozess dann, ne, zu nutzen, um halt auch da mit den Leuten, mit denen wir eng zusammenarbeiten oder täglich zusammenarbeiten, auch nochmal Rückmeldung zu bekommen. Nichtsdestotrotz hast du diese Hürde zwischen Mitarbeiter und jemand, der vorgesetzt ist. So. Und das ist das, glaube ich, das ist die größte Hürde, die es zu überwinden gibt, zu sagen, lass uns da vielleicht bewusst auch in einem Gespräch, wenn es in einem Feedback-Gespräch oder einem Konfliktgespräch ist, sagen, ja, am Ende, ich bin der Geschäftsführer hier, ich bin derjenige, der auch andere Kompetenzen und andere Macht hat, aber ich lass uns trotzdem versuchen, das mal auszuklammern ein Stück weit und uns auf Augenhöhe dazu zu begegnen. Das ist, glaube ich, das, wie wir versuchen, das zu schaffen. Aber ansonsten haben wir, ja, wir haben auch, sind gerade dabei, auch nochmal Werte neu zu definieren, zu verschriftlichen, in schöne PowerPoints und Slides und so weiter zu gießen. Wir versuchen das aber vor allem vorzuleben und auch ja so ein bisschen in Veranstaltungen oder in Eventformate zu bringen, die greifbar sind. So. Und das, glaube ich, das hilft am meisten, meiner Meinung nach. Wie ist es bei euch?
Also wir haben nicht die, also nicht 15 Fulfillment Tools Werte. Wir haben das einmal für uns als Arbeitgebermarke definiert. Aber ich finde, etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist eine Low-Ego-Culture. Mhm. Also wirklich nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und das hört sich so einfach und so natürlich an, ist es aber im Alltag gar nicht. Mhm. Und das ist auch das, was mir immer wichtig ist, dass für jeden, der mit mir arbeitet, jeder muss wissen, dass es mir um den Erfolg der Firma geht und dass der für mich ganz zentral ist und für mich natürlich auch in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt und sehr viel Raum einnimmt und ich alles diesem Erfolg oder vieles dem Erfolg unterordne. Mhm. Das ist für mich ganz zentral und das schließt auch viele Dinge nicht aus, die auf Mitarbeitende einzahlen, sagen wir mal Thema Flexibilität mit Homeoffice, Arbeiten aus dem Ausland etc. Das ist mir super wichtig, weil ich glaube, dass wenn jemand irgendwie den Job sehr, sehr gut mit dem Privatleben vereinen kann und abends jeden Abend die Kinder ins Bett bringen kann, dass er dann auch ein besserer Mitarbeiter ist und damit besser auf den Erfolg von Fulfillment Tools einzahlt. Und das ist für mich einfach ganz zentral, den Erfolg der Firma in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist mir sehr wichtig, dass das jeder macht. Und wenn man das macht, dann gibt es auch eigentlich wenig Probleme. Und wenn man darüber halt viel kommuniziert und gerade wenn es um Führungskräfte geht, wirklich einfach die Entscheidung zu treffen, die für die Firma die beste ist und nicht für mich selbst. Und mir hat ein ehemaliger Vorgesetzter, bevor ich meine erste Firma gegründet habe, mal gesagt, du musst die Firma wie dein Kind behandeln und musst manchmal Entscheidungen treffen, die für dich nicht gut sind, aber halt für die Firma gut sind. Und das hat mich, also es prägt mich bis heute massiv, auch wenn es ein bisschen kitschig vielleicht ist. Aber es ist eine ganz gute Analogie, weil man sich einfach oft auch zurücknehmen muss und die eigenen Interessen und die eigenen Bedürfnisse und einfach sagen muss, ich tue jetzt das, was wirklich für die Firma, die für mich wie mein drittes Kind ist, wirklich das Beste ist.
Macht ihr diesen, also du sagst ja, Erfolg ist quasi so das Leitmotiv. Wie macht ihr das denn sichtbar? Also wie transparent seid ihr da?
Wir sind sehr transparent, also manchmal sogar erschreckend transparent, dass wir auch mal drüber diskutieren, sind wir zu transparent. Wir arbeiten mit OKRs inhaltlich, dass wir sagen, okay, wir haben ein oberstes Ziel, das ist bei uns Wachstum, weil, wie wir eben gesprochen haben, das ist für uns sehr, sehr zentral. Und darunter leiten sich dann für alle Departments, für departmentübergreifende Themen die Ziele ab. Mhm. Und wir hatten am Anfang eine lange Zeit, wo wir viel gefragt wurden, was ist denn die Strategie und wie zahle ich denn auf die Strategie ein mit dem, was ich hier jeden Tag mache an meinem Schreibtisch. Und das war für uns sehr schwierig zu erklären. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie ein Framework, um das wirklich transparent zu machen, day to day. Und haben mit den OKRs angefangen, was auch ein sehr schmerzhafter Prozess war. Lange gedauert hat, das wirklich über die ganze Firma auszurollen. Aber wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich sagen kann, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Dass jeder weiß, was die zentrale KPI in unserem Unternehmen ist und wie er darauf hinarbeitet. Ja. Er oder sie. Ja.
Ja, das ist, ich glaube, das ist, da habt ihr den Vorteil als Product Company natürlich, ihr könnt da irgendwo das Team hinter dieser Produktvision natürlich auch besser zusammenbringen. Das ist bei uns ja als Dienstleister, der am Ende für einen Kunden arbeitet und am Ende bestmöglich versucht, die Produktvision oder die Geschäftsidee oder das Ziel des Kunden zu verinnerlichen, aber am Ende sind wir Dienstleister. Und das ist immer so die Challenge, die wir haben. Wir haben auch mit OKRs versucht, mal irgendwie so ein größeres Ziel zu definieren, wo dann am Ende ja Sales und Marketing und vielleicht HR und auch die Geschäftsführung sich mit identifizieren kann. Aber wenn du am Ende, einfach gesagt, du bist ein Programmierer in einem Team, dann ist dir das scheißegal, was in den OKRs steht. So, die Teams haben das auch noch versucht, haben auch noch versucht, sich in ihrer Teamentwicklung das als Werkzeug zu nutzen, aber am Ende machst du deinen Job und das ist auch der Deal, den du hast und du hast eine Organisation und du hast vielleicht eine Kultur in dieser Organisation, aber das ist so ein bisschen die Herausforderung, die wir als Dienstleister haben. Du hast nicht dieses Big Picture, wo du sagst, wir wollen das führende Order-Management-System der Welt werden, ne? Und das ist der Weg dahin. Und das ist sicherlich immer so ein bisschen bei uns ein bisschen schwieriger. Deshalb versuchen wir halt mehr auch die Kultur als Erlebnis zu gestalten, als der Zusammenarbeit. Und ne, das ist bei uns eher so ein anderes Wertesystem, was dann eher die Zusammenarbeit betrifft und weniger das Big Picture als Product Company. Ja, aber super spannend. Also wie gesagt, okay, ja, können wir mal noch eine Sondersendung zu machen.
Genau, habe ich auch gerade gedacht.
So, ich bin dran.
Ja.
So, ich glaube, eine Frage haben wir noch, um im Zeitfenster zu bleiben. So, würdest du lieber mit einem VC oder einem Konzern gründen oder doch lieber dein Unternehmen bootstrappen? Vielleicht so als kleine abschließende Frage.
Wir hatten ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe eigentlich alles schon gemacht und ich finde es halt alles Vor- und Nachteile. Also ich finde Bootstrappen finde ich super, weil man einfach komplett alles in der Hand hat. Problem finde ich dabei ist, dass man nicht so leicht Leute einstellen kann, die eine Expertise mitbringen, sondern alles selber machen muss am Anfang und alles halt oder das meiste davon einfach nicht ganz so gut macht oder sich die Hilfe umsonst irgendwo zusammenquatschen muss. Und das macht es dann hart, weil man denkt, was könnten wir eigentlich erreichen, wenn wir wirkliche Expertise an Bord hätten? Das spricht für mich immer so ein bisschen gegen den Ansatz, obwohl ich sagen muss, dass es mir sehr, sehr gut getan hat, mal wirklich mein eigenes Geld zu verbrennen. Also wirklich das, was ich mir von meinem Nettogehalt mal abgespart habe, in ein Unternehmen zu stecken. Und das prägt mich bis heute bei jeder Ausgabe. Ich bin da auch Erbsenzähler bei uns und vielleicht auch ein bisschen geizig, könnte man mir nachsagen. Aber ich hinterfrage wirklich jeden Euro, müssen wir das jetzt wirklich ausgeben? Und es gibt bei mir immer noch, obwohl es jetzt schon 10 Jahre her ist, so ein kleines Fünkchen, das hat sich irgendjemand abgespart. Und deswegen müssen wir sehr, sehr verantwortungsvoll mit Geld umgehen. Deswegen ist es auch, finde ich in gewisser Weise gut. Über Corporate und Strategen haben wir jetzt eben schon ein bisschen gesprochen. Ich finde, da muss man sehr genau die Grenzen festlegen, was ist hier strategisch und was nicht. Und VC hat natürlich ein Riesennetzwerk, wirklich von A-Playern, sage ich mal. Wenn es wirklich darum geht, ein Management zu staffen, dann ist ein VC da unfassbar hilfreich. Guten Zugang zu Kapital natürlich auch und kann halt auch viel bei so Themen wie Internationalisierung, USA dann auch mal so über den großen Teich gucken, kann da auch sehr viel supporten. Also es hat am Ende für mich wieder was mit dem Geschäftsmodell zu tun, was brauche ich, welche Expertise wünsche ich mir von einem Investor und wann ist der richtige Zeitpunkt für welchen Investor, weil man kann ja auch alle drei Formen kombinieren. Man fängt an mit Bootstrappen, man holt sich dann die Strategen rein, um die halt auch als Kunden zu gewinnen und dann geht man in die Richtung klassischer VC mit irgendwie Blick in die USA. Deswegen würde ich mich gar nicht für einen Weg entscheiden wollen. Und du?
Ich glaube, es war so ein bisschen die letzten Jahre, und das war auch so meine Motivation, nochmal mit einem VC oder mit einem Investor zu gründen. Das hatte natürlich alles so einen sehr coolen Charme, so diese Startup-Szene und hey, wir sind jetzt alle irgendwie Gründer und wir malen den Hockeystick an die Wand, so wie das Wachstum durch die Decke gehen wird. Ich habe gegründet in der Zeit, wo die Finanzierungsrunden noch überschaubar waren. Ich habe irgendwo im einstelligen Millionenbereich eingesammelt für ein Startup, wo dann, ne, wir haben ja so im Bereich Getränkelieferservices da eine Plattform aufgebaut, da hatten dann damals eine Flaschenpost, haben dann irgendwie über die dritte, vierte Runde in Summe vielleicht 50, 60 Millionen eingesammelt gehabt. So, die waren am Anfang auch mit 3-4 Millionen gefundet. So, und dann haben die diesen Milliarden-Exit gemacht und tolle Story, auch muss man wirklich respektieren, die haben da was Tolles hingelegt. Und dann kam diese Gorillas-Zeit und da dachte ich so, ey, das ist doch der komplette Wahnsinn. Also diese Corona-Phase, wo dann wirklich Millionen Runden innerhalb von Monaten auf die Beine gestellt wurden und Geld verbrannt wurde ohne Ende. Und wie ich gedacht habe, ey, ich habe irgendwie jede blöde AdWords-Rechnung noch dreimal kontrolliert, genauso wie du, oder? Weil ich kam ja auch aus dem, das ist mein eigenes Geld und damit kann man nicht einfach rausballern. Das ist schon echt abgedreht gewesen. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf einem normalen Level, was diese Finanzierung betrifft. Aber ich glaube, für mich wäre, wenn ich ein Startup gründe, du musst irgendwie eine vernünftige Finanzierungsrunde, eine vernünftige Größe haben. Das war so meine Lessons learned, wenn du halt eigentlich eine Finanzierungsrunde hast, die dir irgendwie 3, 4, 5 Monate Zeit gibt und dann fängst du eigentlich schon wieder an die nächste. Ja. Vergiss es. Da bist du nur im Krisenmodus und bist eigentlich, läufst die ganze Zeit irgendwelchen Kennzahlen hinterher, die du nicht erreichen kannst, um dann schon wieder die nächste Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen. Und das macht keinen Spaß. Und dann bist du halt natürlich auch ganz schnell in der Situation, dass du die Kontrolle über das Unternehmen verlierst. Dann hast du irgendwann unter 50%, dann reden die Investoren nur noch mit und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Mhm. So, also du musst halt eigentlich schon versuchen, so lange wie möglich als in dem Startup irgendwie diese Mehrheit auch im Unternehmen zu haben oder dann eine Finanzierungsrunde zu haben, die so groß ist, dass du sagst, okay, jetzt kann ich auch 2 Jahre mal einen Plan verfolgen, der funktionieren kann. So, das war, glaube ich, also in so einem Mikrorunden-Startup würde ich nicht nochmal gründen wollen, weil das ist stressig. Das ist, das macht keinen Spaß. Und deshalb, meine Antwort wäre wenn die Finanzierungsrunde groß genug ist, dafür muss die Idee auch gut genug sein, dass du am Ende dir auch die Investoren ausruhen kannst, dass du nicht sagst, okay, ich habe nur den einen und mit dem mache ich es jetzt. Und ansonsten habe ich die komfortable Situation, es nicht nochmal tun zu müssen. Vielleicht kommt aber ja die Idee irgendwann und dann mal gucken. Wenn meine Kinder dann noch ein bisschen größer sind, dann wird mir vielleicht wieder langweilig. In diesem Sinne, wir sind, glaube ich, ganz gut durch die Zeit. Linda, super, schön, dass du da warst. Gerne vielleicht nochmal einen Teil 2. Wir haben ja noch einige Fragen in unserem Topf.
Sehr gerne.
Und ich überlasse dir gerne noch ein Schlusswort, wenn du vielleicht Werbung machen möchtest oder noch einen Aufruf starten möchtest, nutze das gerne.
Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir. War sehr spannend. Ich glaube, wir könnten auch noch 2 Stunden weiter reden über Unternehmerthemen und würde eigentlich auch allen Zuschauern, Zuhörern ans Herz legen, wirklich sich auch mit diesem Startup-Weg, mit dem Weg Unternehmertum zu beschäftigen. Und sich wirklich zu überlegen, ob das nicht für eine Karriere, für einen Weg eine echte Option ist, weil es einfach ein wahnsinnig spannender, wilder Ritt ist.
Schön, kann ich so unterschreiben in diesem Sinne. Danke, dass du da warst und an alle danke fürs Zuhören. Der Hinweis, unter e113.de/Fragen könnt ihr eure Fragen auch einreichen. Da findet ihr immer auch alle Folgen von 2 Unternehmer, 100 Fragen, beziehungsweise jetzt 1 Unternehmerin, 1 Unternehmer. Wir müssen es mal irgendwie gendern. Stellt gerne eure Fragen und gebt uns Feedback und danke fürs Zuhören. Bis bald.
Danke dir.